Hallo und grüß euch, bis gleich. Heute sind wir einmal da im Naturmuseum, David, weil wir sind kurz vor Mittagessen und hoffen, dass wir auch noch zusammen Mittagessen gehen können.
Ob sich das ausgeht mit dem Mittagessen, wage ich zu bezweifeln, aber ja, mal wieder mal eine nette Location. Mit dem Reinhard waren wir ja da, mit dem Reinhard Remford von Inkorrekt, sind wir auch da gesessen, am gleichen Tisch.
Genau, und das ist, eigentlich sieht man, dass wir jetzt wieder ein bisschen motiviert sind, dass wir sogar in seiner Mittagspause treffen, um einen Podcast aufzunehmen. Das hat natürlich auch ein bisschen mit der Zeitverschiebung zu tun, die wir mit unserem Gast, das mal haben, aber dazu später. David, was gibt's Neues bei dir?
Ja, recht viel, oder beziehungsweise es gibt einen tollen Vortrag zu geben bei mir im Naturmuseum. Gestern Abend ist der Paolo Attivissimo gekommen, der Cacciatore di Bufale, wie er sich selber bezeichnet, eigentlich von Berufswegen Journalist und Übersetzer. Der hat aber eine Passion für Raumfahrt und vor allem für die Mondlandungen, die vor 50 Jahren stattgefunden und deswegen haben wir ihn eingeladen, weil er kennt sich nämlich auch super aus, was Mondverschwörung betrifft. Marc, bist du ein Anhänger der Mondverschwörung? Seien wir auf dem Mond gewesen oder nicht? Jetzt vorsichtig.
Ja, ich darf eh nichts sagen, weil schon schaust du mich gleich direkt aus dem Fenster, da, aus dem vierten Stock. Nein, also ich habe überhaupt keinen Zweifel. Und wobei ich auch nicht verstehe, dass das eigentlich so ein Riesenthema ist, ob man jetzt oben war oder nicht, oder wer da als erstes oben war und so weiter und so fort.
Also wer als erstes oben war, ist natürlich sehr wichtig. Das waren die Amerikaner, klarerweise. Das sind ja bis dato die einzigen, die oben waren, also mit Menschen. Aber jedenfalls, er hat sozusagen, kennt alle Argumente, die die Mondverschwörer in der Regel vorbringen. Er hat sogar ein Buch geschrieben, Luna, si ci siamo andati, beziehungsweise Moon Hoax Debunked. Und das Interessante ist bei dem Buch, das gibt es kostenlos anzuladen als PDF auf seiner Seite, die kann man dann auch verlinken. Da hat es nämlich als Open Source Projekt verlinkt. Das aktualisiert er auch vorzu. Und eben gestern im Naturmuseum war recht cool, weil es waren ein paar Verschwörer dabei, also die ein paar Argumente vorgebracht haben. Das war echt beeindruckend, wie schnell er, also man hätte wirklich, wenn man das so gesehen hat, hat man meinen können, der hat sich auf die Fragen vorbereitet, weil er hat sofort instantan das Leid gefunden, um das Argument dann zu entkräften. Und die Leute waren da, es war voll und recht beeindruckend, muss ich sagen.
Aber da wären ja allen wieder die gleichen Argumente gekommen, denke ich, oder?
Es ist interessant, es gibt die klassischen Bekannten, warum weht die Fahne? Ne? Das ist der Klassiker. Ja. Und warum sieht man keine Sterne? Ja. In Wirklichkeit sind am Rest ein paar Argumente gekommen, die hätte ich mir jetzt sagen müssen, ehrlich gesagt, vorbereiten, warum der Fußabdruck genauso ausschaut auf dem Foto, weil eigentlich müsste der Sand ja zusammenfallen und das hat er perfekt erklären können. Oder was ist noch ein recht obskures Argument, ist gekommen, jetzt logisch weiß ich es natürlich jetzt nicht. Der Durchflug durch die Strahlungsgürtel, nicht, was jetzt auch nicht so banal zu beantworten ist, warum die Raumsonde nicht die Fluchtgeschwindigkeit der Erde erreicht hat. Nicht? Also es sind schon ein paar Argumente, wo man mal kurz nachdenken muss. Und es gibt natürlich die klassischen idiotischen, wie eben, warum sehe ich keine Sterne, warum weht die Fahne, das ist recht schnell entkräftet. Also es gibt, sagen wir mal, die leichteren und weniger leichten zu entkräften. Aber er hat wirklich auf alles eine Antwort gehabt. Und deswegen hat es relativ lange gedauert, weil er auf die Fragen vom Publikum gut eingegangen ist, finde ich. Zwei Stunden hat es gedauert. Nicht? Aber ein recht guter Redner und kann man vielleicht mal wieder herholen.
Ja, super. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe es ganz besonders ein, das eigentlich jetzt nicht wirklich so zum Thema passt, aber echt irgendwie, aber das interessiert dich. Hast du es vielleicht auch mitgekriegt, dass jetzt nachher ein Film über Max Valier gemacht wird? Weil ich habe jetzt gerade gesehen, dass du auf Twitter nämlich dir da wirklich Mühe gemacht hast und sozusagen der Reinkarnation von Max Valier ein paar Videos von Max Valier geschickt hast.
Ganz genau, also nächstes Jahr ist ganz witzig, wir feiern nächstes Jahr die 125 Jahre von Max Valier, also Geburtstag, und 90 Jahre seit seinem Tod, 1930. Wer nicht kennt, der Max Valier, wir haben ja sogar in der Episode 3, also der Südtiroler Raketenpionier in Bozen geboren, unter anderem auch Pseudowissenschaftler, interessanterweise, bin ich vor kurzem da gekommen, kann mal eine eigene Episode darüber machen. Auf jeden Fall, nächstes Jahr gibt es eine Feier, ich bin ja Mitglied von der Amateurastronomie Max Valier und wir werden diesbezüglich was organisieren. Mal schauen, das ist alles noch in die Kinderschuhe, noch gar nicht spruchreif, aber eben, wie du schon gesagt hast, es kommt ein Film raus, ein neuer, es gibt ja schon einen, aber es kommt noch einer raus, ein Dokumentarfilm über Max. Und wo wollt ihr jetzt
eigentlich hin? Du kannst deine Filme einbauen, die du auf Twitter.
Genau, weil richtig, weil ich, genau, es ist sowieso nicht mehr gegangen, weil ich bin ja der Meinung, dass der Elon Musk so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, die Wiedergeburt von Max Valier ist, oder beziehungsweise der Valier war die Steampunk-Version vom Valier. Und ihn in den Versuch einzuladen als Keynote-Speaker, aber mir ist auch schon gesagt worden, erstens sehr schwierig und zweitens
sehr teuer
angeblich. Also mir hat ja nicht einmal geantwortet. Ja. Ich habe schon zweimal probiert inzwischen auf Twitter. Ja. Auch wenn es vielleicht Lust habt und meine Tweets retweetet, vielleicht irgendwann
so, kommt wir drauf. 10 Millionen Mal.
Dann kommt wir vielleicht. Okay. Und wenn es noch für jeden Tweet 1 Euro zahlt, oder vielleicht zahlen wir jetzt auch noch
für einen Retweet. Was ich ja ziemlich cool finden würde, war, wenn dein Tweet von Trump retweetet wird und darauf nur der Elon Musk antwortet hat, dann war es so katzig, dass es das auch noch kommen hat.
Also sagen wir so, mir ist da jetzt in dem Fall wäre mir sogar wurscht. Jedes Mittel recht, um ihn hinzukriegen.
So ein Opportunist. Du, absolut Genies und verkannte Genies, fällt mir auch noch ein. Auf der Uni Bozen ist ja eine interessante Ausstellung alleweil am Laufen, nämlich zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci, eben eine Ausstellung über ihn, und zwar geht die bis zum 11. Dezember und die ist offen von
Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt.
Ja, perfekt. Und du gehst heute, hast du gesagt?
Ja, heute, also im Rahmen dieser Ausstellung, Leonardo 500 heißt übrigens, gibt es verschiedene Sekundär-Events oder Sekundärveranstaltungen. Heute auf Nacht eben, um 17:30 Uhr, gibt es einen Vortrag von Paolo Ferri, ein italienischer Astrophysiker, der über die Il Futuro dell'Esplorazione Spaziale referieren wird. Also schaut rein auf die Seite der italienischen Kultur auf Provinz oder Leonardo 500 und sind ziemlich coole Veranstaltungen, muss ich sagen.
Was ich noch kurz erwähnt hat, ist die Stadt Bozen gemeinsam mit dem Center for Advanced Studies an der EURAC ein neues Projekt ins Leben gerufen, so eine partizipative Geschichte. Die heißt MyBZ, Bozen in Bewegung. Und ja, darum geht es, dass sozusagen die Bürgerinnen und Bürger bei verschiedenen Workcafés und Workshops eingeladen werden und ihre Meinung einbringen können und da über eine App Fragebögen und so weiter ausfüllen können. Und das Ziel ist, ganz viel Inputs zu kriegen und nachher eine Vision zu erarbeiten für Bozen 2030. Und ja, ich dachte mir vor allem, wenn viele Partner mitmachen. Als Partner müssen wir fast mitmachen, David.
Ist es effektiv live für Bozen offen? Oder können, wie ist denn das genau? Ja.
Du, ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich glaube, es können sogar, ich glaube, du kannst am Anfang auswählen, ob du Bozen, ich glaube, es können auch Pendler und so weiter mitmachen. Ich glaube, es grundsätzlich ist für alle offen, aber logisch, ich glaube, als Bozen hast du natürlich ein großes Interesse. So.
Warum ist da übrigens die ganze Zeit Hin- und Her-Schieberei, Herz? Es liegt daran, dass ich mein zweites Mikrofon vergessen habe. Das heißt, der Marc und die sitzen da recht kuschelig nebeneinander und schieben uns das Mikrofon hin und her. Und die Riecher, der Marc ist ziemlich gestresst hergekommen. Aber der Gestank von Marc passt ja nicht recht gut zum Interviewpartner.
Das wird hundertprozentig ausgeschnitten.
Natürlich wird das ausgeschnitten, Marc. Selbstverständlich.
So, was haben wir noch? Du wolltest noch, optische Täuschung.
Du bist sehr motiviert, Sigi. Ich bin ja recht motiviert, was optische Täuschungen betrifft. Wer mir auf Twitter folgt, der hat das auch gesehen. Es gibt so ein interessantes, Tweet gegeben von jemand, der ein Bild gepostet hat von im Prinzip einem roten, verpixelten Kreis, der am Außenrand liegt und eingebettet darin ein blauer Kreis und darin wieder eingebettet ein roter Kreis.
Wie eine Zielscheibe.
Wie eine Zielscheibe, sagt er. Danke, Marc, super. Und wenn man sich das anschaut in Gras, dann kann man das Gefühl entwickeln, dass der rote, die zwei roten Kreise etwas hervorgehobener stehen, also in der tiefen Wirkung nach außen schauen, während der blaue nach innen geht. So eine Art 3D-Effekt sozusagen. Und dieser Tweeter, ich leider jetzt den Namen vergessen, aber das war eigentlich schon noch zu initiieren, der hat halt dann eine Umfrage gemacht, ja, was sechs ist? Sechs ist die roten draußen, sechs sind blauen draußen oder sind beide auf der gleichen Ebene für Renk? Und dann ist die Umfrage und die meisten sind der Meinung, dass der rote außer kommt und der blaue innen geht. Und ich glaube, bei dir, Marc, ist ja, das...
Ja, bei mir war es auch so, bei dir auch. oder?
Genau, es war bei uns beide genau das Gleiche. Und ich habe das zuerst nicht geglaubt. Ich habe eigentlich schon einen Trick, der im Bild eingebettet ist, also sprich durch die Verfärbung oder durch die Unschärfe der Pixel, dass das dann bewusst so verwirrend gezeigt wird. Aber das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich eine dedizierte optische Täuschung oder eine dedizierte Bezeichnung für diese optische Täuschung, da werde ich jetzt gleich sagen, ich muss es nochmal anziehen, oder wie heißt das jetzt schon wieder? Chromostereopsis ist das, und das hat damit zu tun, dass rotes Licht und blaues Licht von unserem Auge unterschiedlich stark gebrochen werden, das kennen die Fotografen, das nennt man chromatische Aberration, und durch diese Farbunterschied in der Brechung bei unserer Linse entsteht interessanterweise ein 3D-Effekt. Aber allein, wenn man ihn mit zwei Augen anschaut, also man braucht auch da wieder beide Augen, mit einem Auge funktioniert es angeblich nicht. Mir wäre jetzt vier gekommen schon, aber vielleicht bin ich ja schon getriggert gewesen durch diesen Effekt. Aber das kann jeder mal probieren. Wir werden auch unser Episodenbild dem mal hernehmen. Passt ganz gut, finde ich. Also wieder mal eine optische Täuschung der Woche von mir. Also können wir mal ein neues Segment umfangen.
Apropos Tweets, Ankun Tweet, Daniela, ist jetzt schon länger her, aber den können wir auch verlinken. Da hat sich einer die Mühe gemacht, effektiv alle Regierungs- oder Parlamentsgebäude der Welt Google-mäßig zu suchen, ein Foto von ihnen, von allen Ländern, und da hat einen Tweet gemacht, und das ist total super, weil du siehst einfach die ganzen Gebäude, und da sind einfach total architektonisch total witzige Sachen drunter. Deswegen nehme ich es mal unbedingt verlinken. Und damit noch mal, das letzte Mal war super spannend, ist gut angekommen, haben wir interessante Feedbacks von euch gekriegt. Ich glaube, wir haben zum Teil sie probiert noch zu beantworten. Ein paar Sachen haben wir selber nicht mehr ganz im Kopf gehabt. Müssen wir eventuell vielleicht geben eine Antwort von unserem letzten Gast. Dann erreichen wir es natürlich noch. Und sonst, ab zum nächsten Gast, würde ich sagen.
Trinken wir ein Wasserle.
Ja. Also, wir reden heute mit dem Johannes Fasnelli und schalten jetzt direkt nach Kanada. Ja, Hannes, mal super, dass du Zeit genommen hast heute, auch wenn es noch früh am Morgen ist. Mal erste Frage, Johannes oder Hannes?
Also eigentlich, ursprünglich mein Name ist schon Johannes, aber alle nennen mich Hannes.
Okay, dann dürfen wir jetzt auch bei Hannes bleiben.
Sicher.
Hannes, eben bei dir ist schon früh am Morgen, weil du bist in Montreal drüben. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen für unsere Hörer. Du hast ja in Wien studiert, bist danach eben nach Kanada, bist dort Professor an der Universität du Québec und bist Neurowissenschaftler. Wie kommt man Südtiroler dazu, so eine Karriere hinzulegen?
Also das ist natürlich eine längere Geschichte. Es ist nie, dass es nur wegen einem einzigen Grund so läuft. Ich habe in Wien Medizin studiert und bin nach dem Studium, während dem Studium habe ich keinen Erasmus gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich mache nach dem Studium, gehe ein bisschen irgendwo anders hin. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, eben nach Deutschland zu gehen. Ich bin in Dresden gewesen, 5 Jahre in der Uniklinik dort und habe mich dort schon mit meiner Thematik beschäftigt und war es eben bis Ende 2005. Und dann hat mir mein dortiger Supervisor gesagt, es wäre ganz gut, wenn ich nochmal irgendwo anders hingange, um ein bisschen was zu lernen, Neuroimaging. Und nachher hat er mir vorgeschlagen, ich könnte noch in die USA gehen oder nach Australien. Und Australien ist mir schon ein bisschen weit weg vorher, 4 kämen. Und die USA nach dem 11. September war auch nicht so interessant. Und dann habe ich ein Angebot gekriegt, nach Montreal zu kommen für 2 Jahre. Und dann habe ich gedacht, das ist natürlich super, Montreal ist eine tolle Stadt, das gefällt mir.
Hast du gedacht, auch zweisprachig?
Genau, also das Montreal, das ist so der Kampf der Frankophonen um die Bewahrung ihrer Sprache, das hat mich schon früher interessiert gehabt und so. Und dann bin ich nach Montreal gegangen, habe eigentlich gleich 2 Jahre bleiben und dann bin ich sozusagen picken geblieben, habe eine Frau kennengelernt, nachher bin ich aus dem Grund da geblieben, habe geheiratet, mittlerweile sind wir schon wieder geschieden, aber bin halt halb nur da.
Also du fühlst dich wohl drüben?
Ja, also ich fühle mich sehr wohl. Es gibt natürlich halben Sachen, die angenehmer und Sachen, die unangenehmer sein in einer anderen Stadt. Und ich meine, Montreal ist eine ganz tolle Stadt, was mich jetzt ein bisschen stört, so jetzt gerade, weil jetzt ist es in Südtirol nicht ganz anders, aber da ist halt schon der Schnee, was da liegt und es ist schon kalt und man weiß, es ist für das nächste halbe Jahr bleibt der Schnee. Und das ist halt ein bisschen, macht ein bisschen sparmütig. Weil ich bin ja gerade jetzt ja, in Südtirol gewesen, bevor der Schnee gekommen ist, und es ist halt schon sehr schön und sehr warm noch gewesen.
Du kommst hin und wieder mal in die Heimat.
Ja, ich schaue so, dass ich jedes Jahr zwei, dreimal nach Europa komme. Entweder um meine Eltern zu besuchen und Freunde zu sehen in Meran oder eben zwei Brüder, die sind mittlerweile in der Schweiz und die haben mehr oder weniger jedes Jahr ein neues Kind. Und nachher muss ich die Kinder auch anschauen.
Und jetzt, was mich interessiert hat, wie hast du da mit dem Französisch getan? Hast du das schon vorher gelernt gehabt oder ist das dann autodidaktisch passiert in dem Moment, wo du die zwei Jahre angefangen hast drüben?
Ja, also ich habe in meiner Oberschule habe ich so am Nachmittag mal einen Französischkurs gemacht und dann habe ich mehr oder weniger bis 10 zählen können und mich vorstellen gekannt. Wenn ich nach Montreal gekommen bin, habe ich mir gedacht, jetzt für die zwei Jahre, wenn ich da bleibe, ohne Sache, die ich mit heimnehmen möchte, war eben, dass ich Französisch kann. Und dann habe ich schon geschaut, dass ich Französischkurse mache. Das hat es von der Uni aus gegeben. Ich bin an der McGill-Universität gewesen und das ist eine englischsprachige Universität, aber die haben angeboten, eben, dass man auch Französisch-Konversationskurse macht zum Mittag. Und dann habe ich selber ein paar gemacht. Und das hat mir sozusagen eine gewisse Basis gegeben. Und dann hat mir schon geholfen, dass ich eben meine Partnerin, dass sie selber eben französischsprachig ist, meine Ex-Partnerin, und sie hat einen kleinen Bub gehabt. Das heißt, mit dem kleinen Bub habe ich sozusagen gleichzeitig Französisch gelernt. Am Anfang waren wir auf dem gleichen Level. Und jetzt mittlerweile spricht er natürlich viel besser als ich. Aber das ist so schrittweise gegangen. Und dann bin ich auch von der McGill-Universität an die Universität Montreal gewechselt. Und das ist eine französischsprachige Universität. Und dann irgendwann mal habe ich nachher aufgehört, Englisch zu reden mit alles und angefangen, Französisch zu reden. Das hat noch schon auch geklappt.
Und wie du, und eben, also du warst ja jetzt bei Willkommen Österreich, beim Stermann und beim Grissemann, da hast du ja gesagt, du unterrichtest auch auf Französisch, ohne Probleme, oder?
Ohne Probleme. Also ich kann mich erinnern, das war wahrscheinlich eine der stressigsten Situationen meines Lebens, wo ich meinen ersten Kurs auf Französisch gehalten habe. Das war ein Statistikkurs für Psychologiestudenten im ersten Semester. Und ich bin ja Mediziner und bin kein Psychologe, ich habe selber nie Statistik einen Kurs belegt. Ich beherrsche zwar die Statistik, weil wir das selber angeeignet haben, aber eben, wie gesagt, nicht selber Statistikkurse belegt. Und nachher sind da 200 Leute in Hörsaal und es ist auch Französisch, also das ist brutal stressig gewesen. Dann die ersten Male habe ich jeweils vor dem Spiegel vorbereitet. Das sind dreistündige Klassen, Kurse, die man haltet, also die Universitätskurse in der typischerweise dauern 3 Stunden und da habe ich das praktisch zweimal vor dem Spiegel 3 Stunden lang geredet, damit ich nachher in der Klasse das auch hinbringe. Aber irgendwie hat mich das noch gebrochen, sozusagen, weil danach, jetzt kannst du mich vor irgendjemand hinstellen und ich kann ihm was erzählen, ob es jetzt auf Englisch, Deutsch oder Französisch ist, das habe ich keine Probleme mehr.
Sogar Südtiroler Dialekt, genau.
Südtiroler Dialekt geht schon, aber Italienisch ist ein bisschen schwach.
Eingerostet.
Sel ist sehr eingerutscht. Das ist irgendwie ganz lustig, weil ich nie wirklich parallel Französisch und Italienisch geredet und irgendwie hat das Französische das Italienische ersetzt. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Südtirol bin und irgendwo in ein Restaurant versuche, auf Italienisch etwas zu bestellen, dann kommt bleiben wir Französisch aus. Ich müsste halt wahrscheinlich irgendwie 2 Wochen eine Intensiv-Immersion machen und nachher wird das wahrscheinlich schon klappen. Aber eigentlich ist es eher schwach, die ersten 2 Wochen. Und ich bin ja nie länger als 2 Wochen daheim, deswegen geht es halt ein bisschen problematisch am Anfang.
Du, und eines Tages bist du noch aufgebrochen und hast gedacht, ich schreibe ein Buch über das Riechen.
Ja, nein, ganz so ist es nicht gegangen. Also ich habe über die Jahre habe ich versucht, zuerst hier in Kanada so ein bisschen meine Nische zu besetzen und also wissenschaftlich gesehen, und meine Nische ist halt schon der Geruchssinn, und dann habe ich da also einige Medienpräsenzen auch gehabt und Vorträge gehalten, so für ein Laienpublikum, und bin auch irgendwie auf die österreichischen Medien sind auf mich aufmerksam geworden. Ich glaube, das ist sogar gegangen über einen Vortrag, den ich in meiner alten Oberschule einmal gehalten habe, im Realgymnasium Meran, habe ich vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten. Das war noch irgendwie in der Zeitung und dann haben das irgendwelche Medien auch gesehen, und dann habe ich mal auf Ö1 ein längeres Interview gegeben über den Geruchssinn, und das haben die Leute von meinem Verlag, vom Styria Verlag gehört und haben sich gedacht, der scheint irgendwie das ganz ordentlich rüberbringen zu können, und nachher haben sie mich kontaktiert, ob ich interessiert war, ein Buch zu schreiben, über den Geruchssinn. Und dann habe ich zuerst gesagt, nein, ich bin noch nicht so weit, ich kann nicht ein Buch schreiben. Und dann haben sie aber insistiert. Und nachher habe ich gesagt, ja gut, jetzt probiere ich mal, schreibe ich mal ein Probekapitel. Dann haben wir ausgemacht, dass ich eben das ganze Buch schreibe. Und dann habe ich das geschrieben.
Okay, super. Und wie bist du an das Thema Riechen herangegangen? Also war das auch, weil du eben gesagt hast, das war ein bisschen eine Nische, oder ist das einfach etwas, was dich ganz persönlich nach allem schon extrem interessiert hat? Gibt es da vielleicht ein ausschlaggebendes Erlebnis, das du gesagt hast?
Ja, es ist ja so, ich habe das habe ich im Buch, im ersten Kapitel beschreibe ich das auf längeren und das breiteren. Also mich haben Gerüche schon allem interessiert. Jetzt ist, Gott, das kann wahrscheinlich jeder erzählen, aber in Südtirol, wenn man in Südtirol aufwächst, nachher gibt es irgendwie jeder Monat ist mit irgendwelchen Gerüchen verbunden, ob das jetzt zu Fasching die Schweizer Kracher und die Faschingskrapfen sein oder die Apfelblüte oder die Sonnencreme oder Sommerfrisch oder im Herbst das Obst und die Kästen und auch Weihnachten und so weiter. Also es sind schon alle Gerüche um und die Gerüche prägen uns natürlich nicht und die haben mich auch geprägt. Ich bin aus Algund und Meran nach Wien gegangen, in die große Stadt und da sind natürlich auch viele neue Gerüche gewesen und das ist so parallel gegangen zu meinem Studium. Und irgendwann mal habe ich im Studium, gegen Ende des Studiums, die Möglichkeit gekriegt, eine Doktorarbeit schreiben, eine medizinische Doktorarbeit. Und habe nachher zufällig die Möglichkeit gesehen, dass ich eben das über den Geruchssinn machen könnte. Und das ist halt, haben wir recht ausspielen, das geht auch. Da kann ich praktisch mein Hobby, wenn man so will, mit meinem Beruf verbinden. Und das habe ich gemacht. Und das war ganz interessant. Das war jetzt nicht etwas Wunder wie eine bahnbrechende Doktorarbeit. Aber nachher hat mir mein Doktorvater hat mir den Vorschlag gemacht, im Sommer dort einmal, das war 2000, ein Praktikum zu machen. Und der hat auch schon von den USA und von Schweden hat er geredet, aber das war mir zu teuer, weil jetzt haben wir es selber zahlen. Und hat da gesagt, es wäre eine Möglichkeit da, dass ich nach Deutschland gehe, nach Dresden. Und Dresden hat mich interessiert, also wegen halt DDR und auch wegen Karl May, der hat von Dresden auch geschrieben gehabt und so. Das haben wir gedacht, ja, das schaue ich mir mal an. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in Dresden an der Uniklinik und Sam hat sich, also die Einheit, in der ich nachher später auch gearbeitet habe, die haben sich eben Laien mit Patienten beschäftigt, die den Geruchssinn verloren haben und den Geschmackssinn verloren haben. Selbst viel seltener, also vor allem den Geruchssinn. Und das hat mich wirklich brutal fasziniert. Und dann habe ich das Angebot gekriegt, eben da mal ein Jahr und nachher zwei Jahre und insgesamt halt fünf Jahre Sam zu arbeiten. Also ich bin so irgendwie eingerutscht, aber es ist schon etwas gewesen, was mich von Anfang an schon allem interessiert hat.
Wir haben ja in der Vorbereitung zu diesem Gespräch mit dir haben wir ja auch ein bisschen in die Runde gefragt, was die Leute interessiert zum Thema Riechen oder ob sie Fragen an die oben. Bevor wir zu dir kommen, wollte ich meine Frage loswerden. Ich bin selber sehr interessiert an optische Illusionen. Das fasziniert mich, weil optische Illusionen in dem Sinne das Gehirn versteht, dass das eine optische Illusion ist, aber wird trotzdem einiglegt. Jetzt wollte ich fragen, gibt es ein Äquivalent einer optischen Illusion im Bereich des Riechens?
Also ich glaube, grundsätzlich funktioniert das Sehen und das Riechen funktionieren ganz, ganz verschieden. Aber es gibt ein Phänomen, das wir alle kennen, wo wir praktisch eine Illusion aufs Eis gehen. Und zwar ist es, wenn wir etwas essen, also wenn wir ein Lebensmittel im Mund haben, dann haben wir das Gefühl, dass wir das Lebensmittel schmecken. Tatsächlich schmecken wir aber leicht süß, sauer, bitter, salzig und umami, also herzhaft, wenn man so will. Und all die anderen Details nehmen wir mit der Nase wahr. Das heißt, wenn ich jetzt einen Äpfel von einem Ananas unterscheiden kann, dann mache ich das über den Geruchssinn. Also weil die Duftstoffmoleküle von hinten in die Nase aufsteigen und nachher halt am Nasendach in Kontakt treten mit dem mit den Rezeptoren. Aber unsere Empfindung ist im Mund. Das heißt, wir projizieren das in den Mund. Das heißt, irgendwo ist das schon eine Illusion, weil obwohl wir das mit der Nase wahrnehmen, projizieren wir das in den Mund. Es gibt noch andere Phänomene, die hängen zum Beispiel mit unserer Erwartungshaltung zusammen. Wir haben eine Studie dazu gemacht, die erklärt mal ein bisschen. Wir haben unseren Studienteilnehmern Parmesankäse zu riechen gegeben und haben sie gefragt, wie gut das riecht und ob sie so etwas essen taten. Und sie haben gewusst, dass das Parmesan-Käse ist und haben sie das auf einer Skala von 0 bis 10 schon mal angenehm als 7 eingeschätzt. Also nicht jetzt was Wunder wie angenehm, aber eigentlich ganz angenehm und auch durchaus also essbar. Und dann haben wir ihnen andere Gerüche gegeben, die haben die gleiche Prozedur durchgemacht und nachher sind wir wieder mit dem Parmesan-Käse gekommen und demal haben sie aber geglaubt, also wir haben das moduliert, haben sie geglaubt, dass sie jetzt Erbrochenes riechen. Und das, der Parmesan-Käse, den sie jetzt gerade vorher noch als Parmesan-Käse wahrgenommen haben, hat jetzt ganz übel gerochen, also von der Skala von 0 bis 10, 0,1 und halt überhaupt nicht essbar. Das heißt, da sieht man eine Illusion, weil unsere Erwartungshaltung unseren Riecheindruck, unsere Geruchswahrnehmung unglaublich prägt, also sehr, sehr stark prägt. Und das sehen wir auch alle Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden Rosenessenz oder Phenylethylalkohol anbieten tat und fragen tat, wie angenehm riecht das, riecht wahrscheinlich das Rosenöl angenehm nach Rose und der Phenylethylalkohol chemisch, aber in der Tat ist es die gleiche Substanz und leider Name, der unterschiedlich ist, verursacht in uns eine Erwartungshaltung, die unsere Wahrnehmung unglaublich stark beeinflusst.
Ja, ich glaube, heute ist einfach der einzige Vorteil, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, heute ist, dass du uns keine Jelly Beans bieten kannst.
Weil wir kommen. Ja, genau. Aber das kann man ja verlinken in die Shownotes, das Experiment. Dann müssen wir es nicht in, dann glauben die anderen bei uns.
Genau. So, jetzt hat die eine Frage stellen, die wir auf Twitter gekriegt haben. Und zwar ist die Frage gewesen, wieso es sein kann, dass wir einfach durch gewisse Gerüche, gerade die wir oft in der Jugend wahrnehmen, wieder zurückkatapultiert werden in die Zeit. Also kann es sein, dass das einfach der Mensch bestimmte Gerüche besser speichert oder gerade Gerüche, die er in der Jugend wahrgenommen hat, dass er die besser speichert und sich deswegen oft so schnell nachher an etwas zurückerinnert. Das Beispiel, was derjenige, der es gefragt hat, gebracht hat, war zum Beispiel der Geruch vom Ofen, von Roma und so weiter und so fort.
Ja, also das Phänomen, das du jetzt da gerade beschrieben hast, das nennt man das Brustphänomen nach dem französischen Schriftsteller Marcel Proust, weil er das in einem Buch auf der Suche nach der verlorenen Zeit genauso beschrieben hat. Also in dem Buch geht es darum, dass er eine Madeleine, das ist so ein Keksel, ein Wachskeksel, dass er das in einen Tee eintunkt und von dem Geruch und dem Geschmack von dem Tee und der Madeleine wird sozusagen eine Erinnerungskette ausgelöst und das beschreibt er in dem mehrbändigen Roman über mehrere tausend Seiten. Und das, was jetzt da der Hörer oder wie auch immer beschrieben hat, das kann ja jeder einzelne von uns hat wahrscheinlich solche Anekdoten zu erzählen, dass ein Geruch nicht nur Erinnerung auslöst, sondern eine ganz starke Assoziation, dass man sozusagen zurückreist in der Zeit und die Situation noch einmal neu erlebt. Und ich habe das auch, also bei mir gibt es auch ganz viele verschiedene Auslöser. Zum Beispiel habe ich als Kind, wo ich 8 war, hat es mal so einen Feuerteufel gegeben in Algund. Und da haben wir der Pyromane halt das Auto von einer Freundin angezündet, die bei Innsbruck zu Besuch war. Und ich bin dann mitten in der Nacht aufgewacht von Blaulicht und die Feuerwehr war da und Sirene und der Geruch von dem verbrannten Gummi. Und jedes Mal halt, wenn ich den Geruch von verbrannten Gummi rieche, bringt mir das zurück an den Moment. Und der Anblick von Blaulicht oder das Hören von der Feuerwehrsirene löst es nicht aus. Und jetzt, das ist genau das. Und warum das so ist, hängt unter anderem mit der Neuroanatomie vom Geruchssinn zusammen. Mhm. Das besser zu verstehen, muss man sich einmal anschauen, wie funktioniert der Geruchssinn. Also die Riechinformation wird im Gehirn in Regionen verarbeitet, die zum limbischen System gehören. Das limbische System, das sind Gehirnregionen, die stammesgeschichtlich ganz alt sein. Also es gehört zum sogenannten Reptiliengehirn. In der Anatomie spricht man zwar nicht mehr von Reptiliengehirn, aber das wird häufig so genannt. Das heißt, das sind sehr, sehr alte Gehirnstrukturen, die zum Großhirn gehören, aber eben die zu den ältesten Anteilen des Großhirns. Und was das Besondere ist am Geruchssinn, ist, dass das limbische System eben nicht nur exklusiv fürs Riechen ist, sondern auch noch für andere Funktionen des Gehirns. Und das ist eine Besonderheit zum Geruchssinn. Wenn man jetzt sich das Sehen beispielsweise anschaut, das Sehen findet im okzipitalen Kortex statt, also in der Gehirnrinde vom Hinterhaupt. Und dort findet die Verarbeitung von Sehreizen statt. Und der Teil vom Gehirn macht nichts anderes. Dort gleich verarbeiten, was eben über die Augen einer kommt. Die Hörrinde macht genau das Gleiche mit dem Hören, die macht nichts anderes. Aber die Riechinformation im limbischen System wird eben verarbeitet in diesen Strukturen, die nicht nur fürs Riechen zuständig sein, sondern auch für Gefühle, Emotionen, Erinnerung, Gedächtnis und Belohnung. Das heißt, die Riechinformation geht direkt in die Zentren, die für das Auslösen von und das Formen von neuen Gedächtnisinhalten zuständig ist und das auch für Emotionen zuständig ist. Deswegen, aus dem Grund, weil es die gleichen Strukturen sein, können wir uns an emotionale Ereignisse viel besser erinnern als an Ereignisse, die keine Emotionen verursacht haben, weil eben Emotion und Gedächtnis zusammen sein und deswegen können auch Geruchsreize eben Gedächtnisinhalte wieder auslösen. Wenn die Geruchsreize beim Erstellen des Gedächtnisinhalts sozusagen anwesend oder präsent war.
Mhm. Ist das also, wieso man zum Beispiel auch von gewisse Gerüche, ein gewisses Suchpotenzial, weil ich weiß, in der Lebensmittelforschung wird ja extrem viel mit Gerüchen jetzt immer mehr gearbeitet und überhaupt im Marketing. Ist das sozusagen der ausschlaggebende Punkt, wieso eben Gerüche sozusagen auch eben diese Emotionen dann hervorholen?
Also es ist so, dass die Gerüche, die Verbindung von Geruch, Emotion und Gedächtnisinhalt, das ist für jeden Einzelnen von uns individuell unterschiedlich. Das heißt, für jemanden kann es der Vanillegeruch sein, für einen anderen kann es der Vanillegeruch, der dann irgendwas Angenehmes auslöst, für einen anderen kann der Vanillegeruch, weil der mit einem traumatischen Ereignis verbunden ist, noch unangenehme Gefühle auslösen. Das heißt, die Verbindung ist für jeden Einzelnen von uns unterschiedlich. Und das heißt, dass man das nicht einfach so im Marketing verwenden kann. Was man im Marketing aber natürlich schon verwenden kann, ist, wenn man jetzt zum Beispiel etwas hat, einen Duftstoff, der typischerweise mit etwas Angenehmem verbunden ist, dann wird dieser Duftstoff in Zukunft eher angenehme Gefühle auslösen. Es gibt da ganz interessante Studien dazu. Beispielsweise ist in den 70er Jahren ist in der Formelmilch, also in dem Muttermilchersatz, der damals ja sehr viel verwendet worden ist, Vanille mit dazu gegeben worden. Und irgendwann hat man aufgehört, die Vanille zu verwenden. Und das heißt, es hat Babys gegeben, die Formelmilch mit Vanille gehabt haben. Und ein bisschen später hat es noch Babys gegeben, die Formelmilch ohne Vanille gehabt haben. Und sehr viel später hat man noch Studien durchgeführt und hat Leute Ketchup angeboten, also Tomatenketchup. Und die haben das probiert und haben ausgewählt, welche sie als angenehmer empfinden. Und jetzt haben die Menschen, die als Kinder Formelmilch mit Vanille gehabt haben, die haben Ketchup bevorzugt, das Vanille enthält. Und die anderen, die keine Vanille in ihrer Formelmilch gehabt haben, haben Ketchup bevorzugt, das keine Vanille enthalten hat. Also da sieht man beispielsweise, wie das auch im Marketing verwendet werden könnte.
Ich habe nicht gewusst, dass Ketchup Vanille enthält. Das ist auch so.
Also es enthaltet auch keine Vanille mehr, weil es nicht mehr funktioniert. Aber damals hat man eben Vanille auch noch im Ketchup drinnen gehabt.
Aber es ist Sache, wie fremdgesteuert man sozusagen.
Aber nein, das, wenn du das so sagst, das ist jetzt natürlich eine Bevorzugung. Man muss aufpassen. Das ist etwas, was man beim Geruchssinn sehr häufig hat. Man findet den Geruchssinn, allerdings so ein bisschen einen animalischen Sinn, der uns eben steuert. Und das ist aber nicht so. Wir haben ein großes Hirn, ein großes Großhirn und können mit dem Großhirn unser Verhalten sehr gut steuern. Und die ganzen Wirkungen, die der Geruchssinn auf uns hat, ob das jetzt Körpergerüche sind oder was so weiter, alles mögliche andere noch, das wirkt jetzt nicht brutal stark. Also wir können jetzt nicht unbewusst jemanden steuern. Also das muss man schon auch so sagen. Das wird uns beeinflussen, das wird machen, dass wir uns wohler fühlen oder unwohler fühlen, aber steuern kann man uns nicht über den Geruchssinn.
Apropos Steuern über den Geruchssinn. Ich glaube, ich habe vor ein paar Jahren irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, dass man durch Gerüche die Gehirnleistung aber verbessern kann. Ich glaube, da war als Beispiel Rosmarin oder so irgendwas angegeben.
Ja, also es gibt immer wieder so Studien dazu. Das ist insgesamt alles ein bisschen esoterisch angehaucht. Also es gibt schon Studien, die sagen, aber mal Pfefferminz, wenn Sekretärinnen Pfefferminz riechen, nachher sind sie in der Lage, mehr Anschläge pro Minute zu machen und so weiter.
Das ist gut zu wissen.
aber die Studien, also ich bezweifle das halt ein bisschen. Also wenn, ich glaube, dass wenn es jetzt ein angenehme, wenn man in einer angenehmen Atmosphäre ist, dann kann man wahrscheinlich besser arbeiten. Wenn die Gerüche zu stark sind, dann werden sie störend und dann wird es weniger gut funktionieren. Also das geht ja so ein bisschen in die Aromatherapie, wo alles Mögliche bei irgendwelchen Krankheiten, irgendwelche Düfte angewendet werden könnten. Und das ist halt, das ist überhaupt nicht evidenzbasiert. Also das ist nichts nachgewiesen. Grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig, am besten arbeitet man, wenn man genügend Sauerstoff in der Luft hat und das wäre das Lüften, wäre dann angebracht.
Also brauchen wir jetzt keine Gewürze auf unserer Schreibtische stellen.
Also es kann natürlich schon sein, wenn man eine angenehme Atmosphäre erzeugen will, dass dass man durch Gewürze das machen kann. Aber in der Regel, man muss halt schon sehr aufpassen, wenn man mit Gerüchen arbeitet, weil die sehr leicht zu viel werden können. Jetzt nicht, dass man dann irgendwie gesteuert wird oder so, oder einfach, dass es störend wird. Man kennt es, wenn man irgendwelche Kollegen im Büro hat, die einfach viel zu viel Parfüm aufgetragen haben, sie selber riechen es nicht, weil sie sich daran gewöhnt haben. Aber alle anderen drumherum, jedes Mal, wenn der vorbeigeht, denkt man sich, ist das stark. Und das ist dann störend. Und so können Gerüche eben auch störend sein, wenn sie zu stark sind.
Apropos Gewürze, die störend sein, ich komme mal kurz zu die Fürze, was störend sein. Und zwar, das ist etwas, was wahrscheinlich, ich hoffe zumindest, jeder schon mal erlebt hat, seinen eigenen Furz riecht man gern, aber die von den anderen nicht so.
Nein.
Du deinen nicht? Ja.
Das ist stark,
ja. Ja, also es ist sicher, also wenn man ihn, ob man ihn gerne riecht oder nicht, aber zumindest ist es viel weniger unangenehm, wenn es der eigene ist. Nicht? Und aber das hängt auch mit damit zusammen, dass es eben der eigene Körper ist, also mit der ganzen Erwartungshaltung. Es ist nicht so, also wenn ich jetzt nicht wüsste, von wem es ist, dann ist es wahrscheinlich auch unangenehm riechen.
Ach so, okay, aber man hat keinen eigenen, weiß ich nicht, Geruchsmarker.
Also in der Regel merkt man ja, wenn man selber gefurzt hat, nicht? Also, da weiß man schon, von wem es kommt oder von wem es nicht.
Aber was ich meine, ist, mir hat man auch keinen eigenen, internen Geruch, das hört wahrscheinlich von der Verdauung abhängen, oder dass es da irgendeinen Marker gibt, dass es mit zu identifizieren geht oder so.
Also, das hängt natürlich von der Ernährung ab und von der Bakterienbesiedlung vom Dickdarm, wie die Zusammensetzung ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da wirklich Studien dazu durchgeführt worden sein, ob man wirklich, ob es so eine Signatur gäbe, das wäre ganz interessant. Ich weiß allerdings, ich möchte die Studie nicht machen. Ich weiß nicht, ob das jemand macht. Also ich glaube nicht, aber wissen tue ich es nicht.
Hannes, dass wir wieder mal eine Frage von einem Hörer einholen auf Instagram, ist die Frage gekommen, ob es möglich ist, dass man selber je nach Gemütslage unterschiedlich riecht.
Ja, also wenn man jetzt ganz in die Extreme geht, stimmt das. Also man weiß beispielsweise, dass Menschen mit Depression, dass die einen weniger gut ausgebildeten Geruchssinn haben. Jetzt, das ist jetzt mit einer klinischen Depression, wenn man jetzt einfach sich besser oder schlechter fühlt, weiß ich nicht, inwiefern man das messen kann, weil wahrscheinlich die Unterschiede relativ gering sind, aber in den Extremen Ausbildungen auf jeden Fall. Es gibt noch auch beispielsweise Unterschiede bezüglich der Geruchsempfindlichkeit, die mit dem Zyklus zusammenhängen bei der Frau, also dass im über den Zyklus gesehen, dass die Empfindlichkeit des Geruchs in sich wechselt und dass sich auch mit dem Zyklus die Gemütslage wechselt, weiß man auch, nicht allem, aber häufig. Das ist aber jetzt nicht ein direkter Zusammenhang, dass die Gemütslage die Dinge auslöst, die höhere Empfindlichkeit, sondern es geht über die hormonalen Veränderungen sein maßgeblich dafür. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, aber im Einzelnen weiß ich nicht, ob man das merkt, wenn man jetzt einfach ein bisschen besser drauf ist oder eher traurig, ob man dann wirklich einen Unterschied hätte bei der Geruchswahrnehmung. Wahrscheinlich beeinflussen uns die Gerüche anders und wir achten mehr oder weniger drauf. Aber das wäre meine Antwort.
In dieselbe Richtung geht nämlich noch eine andere Frage und da fragt jemand, kann man sich durch eine Änderung des Lebensstils einen neuen Geruch aneignen? Also sozusagen, ich glaube, da geht es vielleicht ein bisschen in die Richtung, durch was riecht man weniger gut und wie kann man das?
Wenn man, also geht es um Körpergeruch oder um?
Ja, das habe ich mehr nicht verstanden. Geht es um meinen eigenen Körpergeruch oder geht es um, ob ich anders rieche danach?
Also beantworten wir das in beide Richtungen. Okay. Einmal kann ich durch eine Veränderung meines Lebensstils meinen eigenen Geruch verändern. Der Körpergeruch, den wir erzeugen, der also normal, die Drüsen, die Schweißdrüsen, die wir auf der Haut haben, die produzieren hauptsächlich Wasser und Salz. Außer in der Achselregion, in der Anogenitalregion, da sind andere Drüsen, die apokrinen Schweißdrüsen sind dort, und produzieren einen Cocktail von chemischen Substanzen, die eben dann flüchtig sein und die einen Körpergeruch erzeugen. Und die Zusammensetzung von den Substanzen ist für jeden Einzelnen von uns individuell und hängt mit unserer Genetik zusammen. Das heißt, zwei eineiige Zwillinge haben den gleichen Grundkörpergeruch. Dieser Grundkörpergeruch wird dann moduliert, beispielsweise durch unsere Ernährung. Wenn wir Curry essen, nachher riecht der Körper anders, als wenn wir Knoblauch essen und so weiter. Jetzt die Substanzen, die produziert werden, werden dann durch die Bakterien auf der Haut, die Haut ist ja besiedelt mit Bakterien, weiter abgebaut, und dadurch wird der Körpergeruch moduliert, und dann wird es nochmal beeinflusst durch die Kosmetika, die wir auftragen, die Pflegeprodukte. Das ist das, was wir sozusagen, von dem wir umgeben sind. Der Körpergeruch wird durch die Faktoren alle beeinflusst. Und wir nehmen den in der Regel selber ja gar nicht vor, weil wir komplett daran gewohnt sein. Wenn man jetzt, also dieser Körpergeruch wird dann, kann verändert werden durch verschiedene Sachen. Also wenn man zum Beispiel krank ist, verschiedene Erkrankungen kommen gehen mit einer Veränderung des Körpergeruchs einher. Also es gibt bestimmte Erkrankungen, wo man das richtig erkennen kann, wo der Körper ganz typisch riecht. Es gibt auch zum Beispiel das Phänomen von jemandem, der Fieber hat. Wenn man ins Zimmer geht von jemandem, der Fieber hat, von einem Fieberkranken, da riecht es dort drin noch krank, und man kann das wirklich wahrnehmen. Das heißt, dieser Körpergeruch kann ich denn verändern durch meinen Lebenswandel. Ja, natürlich, wenn ich mehr Sport treibt, noch schwitze ich mehr, noch verändert sich das in die eine Richtung. Wenn ich meine Ernährung umstelle, wird der Körper auch anders riechen. Das heißt, grundsätzlich verändert sich durch meine Lebensweise mein Körpergeruch auch. Nicht jetzt die Grundkörpergeruchsstruktur nicht, weil die durch unsere Genetik bestimmt ist. Also das können wir nicht verändern, aber all den ganzen Rest können wir verändern. So, das ist jetzt die erste Art und Weise, diese Frage zu beantworten. Die zweite ist, können wir unseren Geruchssinn beeinflussen durch unsere Lebensweise? Und das stimmt natürlich auch. Das ist auch wahr. Zum einen ist es so, dass wir natürlich den Körpergeruch, den wir selber produzieren, dass wir uns an den gewöhnen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Extrembeispiel, Knoblauch gegessen haben und selber noch Knoblauch rieche, noch gewöhne ich mir an den Knoblauch, und dann rieche ich den Knoblauch auch weniger gut, wenn jetzt irgendwo Knoblauch ist, nicht? Und so weiter. Aber ich glaube, das bezieht sich nicht so sehr auf die Frage, sondern kann man den Geruchssinn verbessern, indem man sich auf eine gewisse Art und Weise verhaltet. Und da gibt es tatsächlich Studien, die gezeigt haben, dass man den Geruchssinn trainieren kann. Also ich kann den Geruchssinn verbessern, indem ich häufig an Gerüchen rieche. Und da gibt es verschiedene Studien dazu. Das sind Studien mit Leuten, die den Geruchssinn verloren haben, mit normalen Leuten, mit Sommeliers, mit Spitzensommeliers und so weiter. Und die sagen alle, dass ein Training des Geruchssinns die Riechsensibilität verbessert.
Und wie kann ich das genau trainieren, indem ich einfach...
Bei Patienten, die den Geruchssinn verloren haben, da kann man eine Regeneration unterstützen, indem die einfach jeden Morgen, jeden Abend an 4 bis 6 verschiedenen Gerüchen, das können die gleichen Gerüche sein, riechen, also nach oder vor dem Zähneputzen einfach mit jedem Nasenloch und mit beiden Nasenlöchern zusammen am Geruch 1, am Geruch 2 und so weiter das macht und das über 6 bis 12 Wochen fortsetzt. Nachher hat es bei Patienten mit der Riechstörung, hat man gezeigt, dass es zu einer Verbesserung des Geruchssinns kam. Nicht bei allen, aber im Schnitt. Wir haben Studien durchgeführt mit normalen Studenten, Studienteilnehmern, die ins Labor gekommen sind, und haben während 6 Wochen lang jeden Wochentag haben sie 20 Minuten lang ein Riechtraining gemacht, und nach der Zeit haben sie dann auch einen verbesserten Geruchssinn gehabt. Und nicht nur das, sondern es haben sich auch Veränderungen im Gehirn ergeben. Also man kann den Geruchssinn trainieren, das verändert sozusagen die Feinheiten der Nase, aber auch es kommt zu Veränderungen der Struktur im Gehirn, in den Bereichen der Riechverarbeitung, in den Bereichen der Riechregion.
Jetzt genau, ohne als Physiker bin nicht nur ich daran interessiert, sondern auch eine Frage wieder auf Instagram. Gibt es eigentlich Maßeinheiten, in denen Geruch gemessen wird? Jetzt mal vielleicht von Intensität angefangen bis über vielleicht auch zum, ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt dann in der eine Wahrnehmung von der Lieblichkeit oder Grausamkeit?
Ja, also es gibt, also man es gibt zwar verschiedene Arten und Weisen, wie man Geruch und Geruchssinn messen kann. Zum einen kann man den Geruchssinn messen. Das heißt, ich nehme jetzt die her und schaue, ab welcher Konzentration kannst du einen Duftstoff wahrnehmen. Das heißt, ich nehme einen Duftstoff, biete dir den in verschiedenen Konzentrationen an und ermittle dann, ab welcher Konzentration du den wahrnehmen kannst. Das ist jetzt für den Duftstoff 1 und dann gibt es natürlich viele, gibt es ja hunderttausende verschiedene Duftstoffe, die ich in der Theorie anwenden könnte. Das heißt, ich kann messen, ab welcher Konzentration wird ein bestimmter und ein anderer und ein dritter und ein vierter Duftstoff wahrgenommen. Und die Konzentration kann ich nachher nehmen und sagen, das ist deine Riechschwelle für diesen Duftstoff. Das ist eins. Und das andere ist, wenn ich jetzt irgendwo bin und dort riecht es, und ich möchte feststellen, wie stark riecht es. Eine Methode, das festzustellen, ist, ich nehme ein Sample und also ich nehme, was weiß ich, 10 Liter Luft von dort und nehme das mit ins Labor, verdünne die Luft mit einem Pendel, also mit Menschen, die daran schnüffeln und schaut, wie stark muss ich das verdünnen, damit ich das nicht mehr wahrnehmen kann und damit das im Schnitt mein Pendel nicht mehr wahrnehmen kann. Das heißt, da wird praktisch verdünnt, um zu sehen, ja, wenn ich das jetzt 100 Mal verdünne, dann rieche ich es nicht mehr, dann weiß ich, das ist die Stärke 100. Und wenn ich das aber 100.000 Mal verdünnen muss, dann weiß ich, dass es viel stärker riecht. Das ist jetzt gleich für die Wahrnehmung. Also einmal die Konzentration, also es ist beides mal die Konzentration, aber einmal möchte ich herausfinden, wie gut kann eine Person riechen und beim anderen kann ich versuchen herauszufinden, wie stark riecht es da. Also das ist für die Wahrnehmung. Das, was angenehm oder unangenehm, also wie angenehm oder unangenehm riecht ein Geruch, das hängt von vielen Faktoren ab und der wichtigste Faktor ist wirklich die individuelle Einstellung gegenüber den Gerüchen. Das heißt, es gibt mehrere Faktoren, die beeinflussen, wie angenehm ein Geruch riecht, unter anderem die chemische Struktur natürlich von dem Duftstoff, aber dann ganz wichtiger Faktor ist die Konzentration, weil in höheren Konzentrationen wird fast jeder Duftstoff unangenehm und in niedrigen Konzentrationen wird fast jeder Duftstoff angenehm. Das heißt, wenn man sich beispielsweise Parfüms anschaut, dann werden dort teilweise Düfte verwendet, die in ihrer Reinform brutal stinken, aber eben, wenn sie verdünnt werden und kombiniert mit anderen Duftstoffen, dann recht angenehm riechen. Das heißt, da gibt es keine Messmöglichkeit, um zu sagen, das ist jetzt angenehm oder unangenehmer Duft, weil es eben von sehr vielen Faktoren abhängt. Nicht zuletzt auch von unserer Einstellung über den Geruch, wie das vorher von Parmesan erzählt haben.
Und das heißt, also ich habe es schon richtig verstanden, das heißt, die Wahrnehmungsgrenze hat jeder Mensch eine andere.
Die Wahrnehmungsgrenze hat jeder Mensch eine andere.
Geruchsabhängig, Entschuldigung.
Ja, nicht, ja, aber vor allem für jeden Duftstoff kann es auch unterschiedlich sein. Nicht? Also jeder Duftstoff natürlich ist unterschiedlich volatil, aber noch dazu kannst du für einen Rosenduft empfindlicher sein und ich kann für einen Alkoholduft empfindlicher sein. Das heißt, es gibt auch sehr große interindividuelle Unterschiede und intraindividuell.
Aber warum ist das so? Ja,
das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass wir unterschiedliche Riechrezeptor-Repertoires haben. Also der Mensch hat im Schnitt 400 verschiedene Riechrezeptortypen. Das ist brutal viel. Für Sehen haben wir 4 verschiedene Rezeptortypen. Beim Riechen haben wir 400, also 100 mal mehr. Aber wir haben nicht alle 400, sondern du hast vielleicht 420 und der andere hat 410 und die haben 380 und meine 380 sind überlappen eine komplett mit eurer 410 und 420. Das heißt, jeder einzelne von uns hat schon mal eine unterschiedliche Ausgangs-, die Detektoren seien unterschiedlich und dann kommt natürlich noch dazu die Anatomie der Nase, ob wir jetzt große Nasenlöcher haben oder kleine Nasenlöcher, ob wir gut durch die Nase atmen oder schlecht durch die Nase atmen und. Das heißt, da sind viele Faktoren, die das nach eben beeinflussen. Grundsätzlich kann man schon sagen, der Mensch ist empfindlicher für den Duft A als für den Duft B. Aber wenn man sich das dann für jeden Einzelnen anschaut, gibt es eben sehr große Unterschiede.
Gibt es sowas wie ein Riech-Superheld, der vielleicht 800 Rezeptoren hat oder so? Hat ich mal sowas schon mal nachgewiesen?
Ja, Hunde. Haben 1000 Rezeptoren, Ratten und Mäuse haben 1200 Rezeptortypen. Also die sind uns dann in der Hinsicht schon überlegen. Aber beim Mensch ist das, also man kennt zwar die Rezeptoren, aber man weiß gar nicht, wodurch die Rezeptoren aktiviert werden. Also da ist noch einiges offen in der Hinsicht.
Mhm. So, vielleicht, weil jetzt sind wir langsam am Ende. Hannes, was ist für dich sozusagen in deiner Forschung das Tollste gewesen? Ist das, was du jetzt noch erzählen willst, ein super Ergebnis oder etwas, was dich selber beeindruckt hat?
Also was ich, bin ich sehr erfreut, wenn wir irgendwelche statistischen Auswertungen machen und es gibt irgendwas Signifikatives aus. Das ist jedes Mal eine große Freude. Aber was ich ein tolles Ergebnis finde, ist der Umstand, dass es gewisse Erkrankungen gibt, wo der Geruchssinn mit beeinträchtigt ist. Also man kann den Geruchssinn aus ganz vielen Gründen verlieren. Aber wir haben Untersuchungen gemacht bei Patienten mit Alzheimer und Parkinson. Wenn man an Alzheimer denkt, das ist die Demenz. Wenn man an Parkinson denkt, ist es die Schüttellähmung, also das Zittern. Aber was man nicht weiß, ist, dass nicht alle Menschen mit Parkinson haben tatsächlich das Zittern. Das ist gleich ungefähr 75%. Der Rest, die haben irgendwelche Steifheiten von den Muskeln und so weiter. Aber 90-95% der Patienten mit Parkinson haben eine Riechstörung. Und das ist besonders interessant. Die Riechstörung geht den anderen Symptomen, den motorischen Symptomen bei der Parkinson-Erkrankung und den kognitiven Symptomen bei der Demenz, bei der Alzheimer-Demenz, ungefähr um 10 bis 15 Jahre voraus. Das heißt, 10 bis 15 Jahre, bevor die motorische oder kognitive Störungen haben, haben die schon ein Riechproblem. Und das finde ich sehr interessant, weil man das in der Theorie verwenden könnte, um eine Früherkennung zu machen. Nicht? Das heißt, wenn man jetzt hergeht und da hat jemand ein Riechproblem, könnte man sagen, der hat in 10 bis 15 Jahren hat der Parkinson oder Alzheimer. Das Problem ist aber, dass man den Geruchssinn aus vielen anderen Gründen auch noch verlieren kann, die überhaupt nichts mit Alzheimer und Parkinson zu tun haben. Also die meisten von den Menschen, die eine Riechstörung haben, werden nie Parkinson oder Alzheimer kriegen. Und was wir eben arbeiten, woran wir arbeiten, ist, ein krankheitsspezifisches Muster zu finden bei der Riechbeeinträchtigung. Das heißt, dass wir uns genau anschauen, was ist denn beim Riechen beeinträchtigt? Und dass wir das bei der Parkinson-Erkrankung sehen und bei der Alzheimer-Erkrankung. Und wenn wir das spezifische Muster finden, dann könnte man wirklich mit der Früherkennung anfangen und dann eventuell die Krankheiten sehr frühzeitig behandeln, bevor die Krankheit überhaupt ausbricht. Und was wir eben, also wir haben jetzt ein paar Studien durchgeführt bei der Parkinson-Erkrankung und haben jetzt in 3 oder 4 verschiedenen Studien tatsächlich ein ganz typisches Beeinträchtigungsmuster gefunden, das wir leider bei der Parkinson-Erkrankung finden und nicht bei anderen Formen der Riechstörung. Und jetzt müssen wir natürlich noch eine weitere Studie machen, aber das war für mich schon ein sehr tolles Ergebnis. Das hat mich gefreut.
Apropos, führt mich zu einer ganz kurzen Klammer. Was ist denn eigentlich dran an der Geschichte mit den Hunden erschnüffeln Alzheimer? Das habe ich, glaube ich, irgendwann mal gelesen. Ist da etwas dran oder ist das so pseudomäßig?
Ja, also es gibt auch eine Dame, die jetzt ziemlich in den Medien war, die sagt, dass sie Parkinson riechen kann. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass man das sie behauptet es und es scheint auch zu stimmen, nicht? Das heißt, dass die Patienten, und bei den Hunden mit Alzheimer wäre es das Gleiche, dass die Patienten mit Parkinson und Alzheimer in ihrem Körpergeruch oder in der Atemluft oder wo auch immer man das hernimmt, irgendwelche Moleküle ausscheiden oder abgeben, die eben spezifisch für die Parkinson und die Alzheimer-Erkrankung sind. Jetzt ist es natürlich toll, wenn es ein Mensch oder ein Hund riechen kann, aber was natürlich viel besser noch wäre, ist, dass man identifizieren kann, welche seien denn die Moleküle und nach den Moleküle objektiv messen kann. Weil mit einem Mensch oder mit einem Hund, der kann nur einmal schlecht drauf sein, nur einmal gut drauf sein, der kann krank sein, der kann abgelenkt sein, den Hund muss man ewig lang trainieren dafür. Das heißt, es ist ein interessanter Ansatz. Der nächste Schritt war, auszufinden, was seien denn die Moleküle und dann, dass man die Moleküle dann eben objektiv messen kann. Das wäre ein anderer Ansatz.
Und wie kann man da vorgehen, dass man so ein Molekül
aussagt? Ja, also man muss, also grundsätzlich, wenn man, muss man dann eine Spektroskopie durchführen, um auszufinden, was aus welchen Molekülen ist diese Atemluft beispielsweise oder Körpergeruch zusammengesetzt und dann kann man schauen, ob man einzelne Moleküle da eben identifizieren kann, ob die dann mit der Erkrankung zusammenhängen. Aber das ist, so wie das jetzt beschreibt, klingt das recht einfach und es ist sehr, sehr kompliziert. Also sogar überhaupt den Schweißgeruch in seine Bestandteile aufzuteilen, bei normalen, also ich rede jetzt gar nicht von Parkinson oder von Alzheimer, sondern bei normalen Leuten, das ist schon unglaublich schwierig. Also das sind nicht ganz triviale Probleme.
Eine Sache, was, bevor wir dann, glaube ich, zum Schluss kommen, wir haben in die vergangenen Folgen hin und wieder mal so das Experiment der Woche gebracht. Heißt, gibt's Geruchsexperimente, die unsere Hörerinnen und Hörer daheim probieren können?
Also das, was ich vorher gerade angesprochen habe, kann man sehr leicht daheim auch machen. Also dass man überprüft, welchen Anteil der Geruchssinn an der Aromenwahrnehmung hat. Und zwar ist es so, dass wenn ich wie gesagt, ein Lebensmittel im Mund haben, da reden wir davon, dass es schmeckt. Wenn mir jetzt beispielsweise ein Schnupfen haben, dann kommt mir vor, dass alles nur noch Karton schmeckt. Weil der Großteil der Aromenwahrnehmung über den Geruchssinn läuft und weil die Duftstoffmoleküle von hinten in die Nase aufsteigen, aber wenn der Mund zu hat, können die eben dann in die Nasenhöhle gelangen über den Rachen. Und was man da als kleines Experiment machen kann, ich habe das mit den Jellybeans bei Willkommen in Österreich gemacht und man kann das mit jedem Lebensmittel machen, dass man sich die Nase zuhält, während man irgendwas im Mund nimmt, eine Frucht, ein Obst oder irgendetwas, was ein deutliches Aroma hat. Und während man die Nase zuhat, kaut man ein bisschen umeinander und beobachtet, was ist denn der Eindruck, welche Wahrnehmung habe ich in dem Moment. Und dann nimmt man in der Regel eben leicht salzig oder süß oder sauer vor. Man macht das ein paar Sekunden und lässt dann die Nase los. Und indem man die Nase loslässt, können jetzt die Moleküle frei über den Rachen, obwohl es vorne zu ist, können die hinten auch nicht eindringen, weil der Raum ja abgeschlossen ist. Wenn ich die Nase jetzt aufmache, dann können die Duftstoffmoleküle frei in die Nase gelangen und auf einmal wird man eine Aromenwahrnehmung haben, die sich deutlich unterscheidet von dem, was man vorher gehabt hat. Das heißt, indem man die Nase aufmacht, kommt auf einmal eine perzeptuelle Dimension dazu. Und das ist ein kleines Experiment, was wirklich sehr gut funktioniert und was man jederzeit auch zu Hause machen kann. Ein anderes Experiment, das hat jetzt nichts mit dem Riechen zu tun, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sondern mit dem Schmecken. Wir haben alle gelernt in der Schule, dass man süß an der Zungenspitze schmeckt und bitter am Zungengrund und so weiter. Und das stimmt aber nicht. Man kann überall alles auf der Zunge schmecken. Also man kann salzig auf der Zungenspitze schmecken und man kann süß auf dem Zungengrund schmecken. Und das kann man auch ganz leicht überprüfen, indem man eine Wattestabele in Salzwasser oder in Zuckerwasser eintaucht und das auf verschiedene Stellen von der Zunge gibt und dann eben sieht, ob man das wahrnehmen kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, was der David und ich jetzt beim Mittagessen ziehen und ich hoffe, ich schaue nicht so viele dabei zu. Die lassen wir zum Frühstück gehen, in dem Fall.
Ja, und Frühstück und auch gehen ja.
Genau, wir bedanken uns ganz herzlich, Hannes, bei dir, dass du die Zeit genommen hast und an unsere Hörerinnen und Hörer, stellt das Buch. Wir riechen besser, als wir denken, beim Styria Verlag.
Ja, ich möchte noch eins dazu sagen. Ich bin, also ich finde das, was es macht, den Podcast, das finde ich sehr interessant. Ich bin selber ein Freund von Podcast. Ich bin ein Freund von mir, der selber einen Podcast macht, da in Montreal, der den bei mir aufnimmt, bei mir daheim. Also ich finde es ganz wichtig, dass man Podcasts macht. Und ich finde es ganz toll, dass es das macht, dass es in Südtirol so etwas gibt. Also toi, toi, toi und alles Gute für die Zukunft.
Danke vielmals, ja. Wie heißt denn der Podcast von deinem Kollegen? Das muss man vielleicht mal.
Der heißt La Balado de Fred Savard.
Okay. Wie schreibt man das?
Balado ist der Podcast von Fred Savard. So heißt er. Und es ist ein politischer Podcast, also politisch-kultureller Podcast in Quebec. Unabhängig. Und also wenn es einen interessiert, kann man da reinlassen. Man muss allerdings schon relativ gut Französisch kennen, weil es eben das Quebecois Französisch ist. Und es geht halt um die kulturellen und politischen Situationen in Quebec, all mit eingeladenen Gästen.
Ja, vielleicht haben wir Kanada-Fans unter unseren Hörern, aber wenn wir es weiterleiten.
Sehr gut.
Na, danke vielmals nochmal. Und ja. Vielleicht sehen wir uns mal in Südtirol auf ein Bier, da hat uns freuen.
Ja, sehr gerne. Also ich danke euch auch und ich wünsche euch einen guten Appetit.
Ja, danke alles.
Danke.
Schönen Tag noch.
Bitte.
Ja, David, das war gleich wieder ein super spannendes Gespräch mit dem Hannes Fasnelli und ich glaube, wir sind motiviert weiterzumachen.
Motivierter als je zuvor, ne? noch so eine Aussage.
Genau, eben, das ist ein Lob her natürlich mir auch gern. Wir sind übrigens auch extrem dankbar, dass wir das mal wirklich viele Fragen gekriegt haben. Ich hoffe, alle haben nicht untergekriegt, aber einen Großteil haben wir, glaube ich, echt untergekriegt.
Gleich her damit.
Und ja, deswegen macht es bitte weiter, schickt uns einfach Fragen, mir sind froh, sie zu beantworten. Ich glaube, in unserem gestrigen Tag ist auch ziemlich gut, wenn da regelmäßig auch von uns Fragen kommen. Und ja, das war's von unserer Seite, oder David? Magst du noch ein paar Sachen loswerden?
Ich möchte mich gleich auch verabschieden mit einem passenden Smell You Later.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.